Ah, schön wieder da zu sein bei euch. Das war ja heute echt lustig beim zweiten Gottesdienst. Für die, die jetzt am Livestream sind, die können sich das, ich danke dir, kaum vorstellen. Aber heute war ja fast nicht möglich, euch in den Gottesdienstraum zu kriegen. Ihr habt euch draußen so festgequatscht. Das war so Begeisterung in der Gemeinschaft. Und da bin ich ja auch immer riesen Fan von. Oh, Mimi, hättest du mir kurz den Drücker? Dankeschön. Simon, den Präsenter. Und Deckel. So, wunderbar. Jetzt habe ich alles beieinander. Tatsächlich möchte ich euch ein bisschen reinnehmen in meine Geschichte. In die Geschichte, die Gott mit mir gegangen ist. Und jetzt vielleicht gar nicht einfach nur so wegen mir, sondern ich glaube zutiefst daran, dass eine Kraft und eine Stärke darin liegt, wenn wir uns einander erzählen, wie, wann, wo Gott uns gefunden hat. Ich glaube übrigens zutiefst, dass es eigentlich ein Gott findet uns ist und nicht wir finden ihn. Sondern ich glaube, seine Hand wird zuerst nach uns ausgestreckt und dann ergreifen wir sie. Und tatsächlich haben Mimi und ich angefangen, das seit einiger Zeit bei uns zu Hause zu praktizieren, indem wir Menschen, mit denen wir zusammen essen, an unserem Tisch ganz oft erzählen lassen. Und jetzt erzähl mal, wie hat es zwischen dir und Jesus gematcht? Und was ist da passiert? Und das ist so krass, was da für Dynamiken entstehen, wenn wir unsere eigenen Geschichten erzählen. Weil immer am Schluss sein Wirken und seine Kraft im Mittelpunkt steht. Und das ist so, so gut. Übrigens habe ich festgestellt, es gibt keine super krasse Geschichte und nicht krasse Geschichte, sondern es ist jedes Mal eine unfassbare, tiefe Begegnung, die wir haben, aber eben auf ganz unterschiedliche Art, die man nicht ranken darf und kann. Und ich möchte gerne, bevor ich euch ein bisschen reinnehme in meine Geschichte, sagen, ich möchte die Message heute quasi umklammern und mache die Klammer auf mit Psalm 103. Ein paar Verse, die ich ganz besonders lieb, die denen von euch, die auf der Gemeindefreizeit gewesen sind, jetzt gleich auch was zum Klingen bringen, denke ich mal. Und ich glaube dann auch am Schluss Sinn ergeben, wenn ich durch bin. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich bin, so sagen meine Eltern, ein Wunschkind gewesen. Noch dazu, damit es auch ein bisschen schmalzig und kitschig wird. Die Legende sagt, es war ein sonniger Frühlingssonntag, an dem ich geboren bin. Es ist fast schon entsetzlich, aber kurz nach meiner Geburt merkten allerdings meine Eltern, dass es mir nicht gut geht. Und sie merkten, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Meine Mutter stillte mich. Und mir ging es nicht gut und sie merkten, oh, der reagiert auf irgendwas, irgendwas ist komisch. Und sie mussten feststellen, dass ich eine nicht ungeringe Anzahl an Allergien hatte. Und das äußerte sich vor allem in seiner extrem ausgeformten Neurodermitis, die ich am ganzen Körper hatte. Also meine Kleinkindphase, Kindheit und das Aufwachsen über hatte ich quasi so gut wie rund um die Uhr mit Dauerjuckreiz zu kämpfen und offene Wunden am ganzen Körper mit Ausnahme der Hand- und Fußflächen. Das heißt, Kratzen war Alltag, offen war Alltag. Es gibt Fotos von mir, da habe ich Eurostück große Löcher im Gesicht, teilweise im Augenwinkel, offene Ekzeme. Dann erklär mal einem Kind der berühmte Satz, nicht kratzen. Und du kratzt natürlich. Hast vielleicht nicht immer saubere Finger und dann entzündet sich's. Und das war meine Kindheit, so wuchs ich auf. Und interessant ist ja das eine, was wir erfahren, aber wir erfahren ja auch die Reaktionen Dritter auf uns. Und wenn du so aussiehst, und ich habe sie nicht mitgebracht, aber zur Vorbereitung auf die heutige Predigt, nochmal Kinderfotos von mir angeschaut. Und leider war es genauso extrem, wie ich das schilder, oder sogar noch extremer. Ich war komplett davon befallen. Irgendwann fingen meine Eltern an, mir, damit meine Hände geschützt sind, die besonders betroffen waren, so Handschuhe aus Baumwolle zu machen, wo die Fingerkuppen frei waren, damit mich, und ich sah natürlich unfassbar blöd damit aus und könnt euch vorstellen, was in der Schule da dann für Reaktionen kommen, wenn du plötzlich mit so Handschuhen ankommst. Noch dazu kam, dass ich ein Problem hatte. Ich konnte mich in keinem sportlichen Wettkampf beteiligen, was vor allem für Jungs dann, um einander so zu zeigen, was kannst du, enorm schwierig war, denn ich reagierte auf meinen eigenen Schweiß allergisch. Oder ob es allergisch war, du kriegst halt einfach bei offenen Wunden Schweiß, der salzig ist, rein und dadurch wird das Ding noch schlimmer. Also konnte ich quasi aufgrund dessen und noch ein paar anderer Sachen nicht mitmachen im Sport. Vom Schwimmen mal abgesehen, wo das Wasser geschützt hat. Und Wasser wurde dann auch mein Element. Aber das hat nicht gereicht, um dich so zu platzieren, wie du dich platzieren könntest, solltest, es erwartet wird. Weiß nicht genau. Plus, die Leute reagieren ja auf der Straße auch auf dich. Also ich habe mitgekriegt, wie meine Eltern die ganze Zeit bedauert wurden wegen mir. Das macht was mit dir. Und wie, und sicher gut gemeint, jeder den Ratschlag hatte, wie es besser zu machen wäre. So, die Leute hatten natürlich Vorschläge, was zu essen wäre, dann macht's nichts. Dann wurden sämtliche Formen von Nahrungsergänzung, Nahrungsweglassungen, medikamentösen Lösungen, biologischen Lösungen. Die Christen hatten geistliche Lösungen, wie man richtig zu beten hat. Und da es bisher nicht geklappt hat, hat man offensichtlich falsch gebetet. Das macht es nicht einfacher, Leute. Wir sind manchmal als Christen echt entsetzlich zueinander unterwegs und uns fehlt da echt Gnade. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Dutzende Male in meinem Leben mir Hände aufgelegt wurden. Und ich glaube auch, dass wir einen Gott haben, der die Kraft hat zu heilen und der auch heilen möchte. Und trotzdem erlebe ich in der Praxis, dass manche Dinge nicht so aufgehen, wie ich sie mir vorstelle. Und so lebte ich in einem Spannungsfeld, das war schwierig. Und dann gab es noch natürlich die, die mit Ekel auf mich reagiert haben, weil die nicht wussten, ob diese Lepra ansteckend ist. Und man hat mich gemieden. Und wisst ihr, auch das macht was wieder mit einem. Und ich möchte gar nicht an die Motivation der Leute ran. Heute weiß ich mit Abstand, dass ich meinen ehemaligen Klassenkameraden das gar nicht krumm nehmen will. Wie hätten die das denn besser wissen sollen? Aber für mich änderte es nichts, ich gehörte nicht dazu, ich passte nicht dazu. Irgendwann waren meine Eltern so verzweifelt, denn meine Entzündungen waren so hoch, dass man irgendwie die Haut wieder desinfizieren musste. Jetzt, wie desinfizierst du einen kompletten Körper, der offen ist? Du kannst ja kein Desinfektionsmittel nehmen. Und jetzt packten sie den kleinen Chemiebaukasten aus und kamen auf eine kleine, aber feine Chemikalie namens KMNO4. Applaus für meinen Justus-Jonas-Moment. Nein. Sonst bin ich nicht so bewandert in Naturwissenschaften, aber das habe ich mir gemerkt. Kaliumpermanganat. Eine kleine, grieslig-lilafarbene, kristallartige Substanz. Und die wurde ins Badewasser getan. Und dann habe ich drin gebadet. Und keine Sorge, hat nicht gebrannt. Nein, die Pointe von Kaliumpermanganat ist eine andere. Ich möchte mal so sagen, wenn der Hulk sich ärgert, wird er grün. Ich wurde lila-orange-braun. Und nicht nur für den Moment, wo ich badete, sondern das hielt sich nach jedem Bad mehrere Tage lang. Man könnte euch vorstellen, wie toll das ist, wenn du damit in die Schule gehst oder in den Kindergarten. Mit lila-orange-braun Farbe. Ich kann gar nicht sagen, was für eine Definition es genau war. Und dann hast du so einen Kranz am Hals, wo die Badewasserflüssigkeit aufgehört hat. Das Problem war, all das hat mich eins gelehrt, und zwar, ich gehöre nicht dazu. Und die Frage ist immer mehr in meinem Leben groß geworden, wo darf ich dazugehören und wo passt auch meine Klangfarbe rein? Denn Klangfarbe war auch nochmal ein Ding bei mir. Ich war schon immer Künstler. Ich hatte schon immer eine Ader für Kunst und für Feingeistiges. Und heute würde ich sagen, ich glaube, ich habe schon immer auch gespürt oder ein hohes Empfinden gehabt, wie es Menschen geht. Und ich kann euch sagen, das ist keine Begabung, die unter Schuljungs enorm hoch ist in der Wertung. Peter kann spüren, wie es uns geht. Na fein. Als das übermäßig männliche Attribut ist das auch nicht gezählt worden. Ein anderes Thema wäre mal drüber zu zählen und drüber zu sprechen, wie wir uns mit Attributen unter Druck setzen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Warum kann man nicht einfach jemand sein lassen, wie er ist? Aber könnt ihr euch die Verwirrung vorstellen, die mir entstanden ist? Und die Unsicherheit, die dadurch entstanden ist? Und ganz ehrlich unter uns, auch die Ablehnung, die entstanden ist. Und irgendwann glaubst du, wenn du in den Spiegel schaust, du bist hässlich. Du bist hässlich. So wie du bist, wird dich keiner mögen. So wie du bist, bist du nicht genug. So wie du bist, bist du nicht okay. Und Minderwertigkeit hat sicher meine Kindheit massiv geprägt. Wie sehr das mein Umfeld mitgekriegt hat, vermag ich nicht zu sagen, aber ich kann euch sagen, dass für mich in meinem Zimmer, in meinem Rückzug immer diese Frage war, was soll nur aus mir werden? Kennt ihr das? Und das hast du ja spätestens als Teenager sowieso. Aber dieses Päckchen, das war so hoch. Ärzte haben auch keine Lösungen gefunden. Ich musste irgendwie damit leben. Und jetzt war es so, zweite Baustelle. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und mit christlichem Elternhaus kann ich wirklich in aller positiven Form sagen, meine Eltern haben wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott und versucht, mir auch Jesus als Freund nahezubringen. Trotzdem war es so, dass auch aufgrund der Frömmigkeit, in der ich groß wurde, die sehr pietistisch war. Und keine Sorge, ich will es nicht bashen auf den Pietismus. Im Gegenteil, da gibt es ganz viel Stärke drin. Zum Beispiel eine unheimliche Fundierung im Wort Gottes. Ich kann heute Bibelstellen durch und durch auswendig, durch Bibelmemory und Co. trainiert und was es da alles gab. Und das ist ein Reichtum. Aber es gab auch die Seite des Gottesbildes eines Gottes, der richtet, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und das hat mir auch Angst gemacht. Und auch da war die Frage, ja, es ist der liebe Gott, aber bin ich genug oder falle ich am Schluss doch durch? Reicht es? Und es gibt einen großen Unterschied zwischen der Predigt darüber hören, dass Gott sagt, ja, es reicht, und es zu ergreifen, ja, es reicht. Und wenn deine Botschaft, die du jeden Tag im Spiegel siehst, du bist nicht genug, dann wird es noch viel schwerer zu akzeptieren, dass du an irgendeiner Stelle genug sein solltest. Noch dazu, weil ich ein Menschenmensch bin, ich bin kein introvertierter Typ und war es auch damals nicht, war das brutal schwer, weil ich gemerkt habe, ich lande nicht. Egal, was ich mache, ich komme nicht an. Jetzt würde man sagen, ja Peter, versuch's doch mal als Strategie, nicht so aufdringlich zu sein. Aber aufgrund meines Typs war mir das nicht möglich. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich meinem Umfeld unnötig schwer gemacht, indem ich dann auch noch penetrant nervig war. Es gibt so ein paar Videoaufnahmen von mir von früher. Wenn ich die angucke, denke ich, was für ein nerviges Kind. Das ist mir alles klar, aber das half mir natürlich in dem Moment nicht. Plus, in mir drin gab es die Angst. Wenn ich mich Gott ganz hingebe, weiß ich genau, was der mit mir machen wird. Der schickt mich in irgendwelche fremden Länder auf Mission zu etwas, was ich hasse, castet mir wahrscheinlich eine Frau, die ich nicht hübsch finde. Und ich muss ein Leben in Drangsal leben, als ob nicht schon mein Leben schlimm genug ist. Und wisst ihr was? Ich betete ein entsetzliches Gebet. Gott, zieh dein Ding durch, aber halt mich daraus. Wenn ich heute drüber nachdenke. Und dann wurde ich Teenager. Wer akzeptiert mich? Ich war jetzt nicht der Super-Nerd in der Schule, ja, aber ich kam auch nicht an. Die Jungs, die mich akzeptierten, waren die, die auch ausgecastet waren. Das waren die Straßenjungs, das waren die Gastarbeiterkinder, das waren die Türken, die Italiener, die Griechen um mich rum. Das waren die Jungs aus schwierigen Elternhäusern, die konnten mich einfach nehmen, wie ich war. Je besser situiert jemand war, desto schwieriger tat er sich mit mir. Auch eine Lehre, die man für sein Leben mitkriegt. Und so war ich eher bei denen. Und trotzdem muss ich zu meiner Schande gestehen, Ehre habe ich ihnen wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weil ich merkte ja, dass die nicht die A-Wahl sind, sondern auch ausgecastet. Und wahrscheinlich habe ich sie trotzdem noch schlechter behandelt, als ich sie hätte behandeln müssen. Die, die mich akzeptiert haben. Und dann wurde ich Teenager. Und meine Flucht war ganz klar Hip-Hop-Kultur. Das war mein, das kam gerade so über den großen Teich, das waren die erste Schwämme von Hip-Hop, ARD, die Sendung Formel 1, Stephanie Tücking moderiert, Run DMC, It's Tricky, 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 Tricky. Und ich hatte keine Ahnung, wie der Musikstil heißt, aber ich wusste, das ist meins. Und fortan wurde die Plattensammlung meines Vaters strapaziert mit meinen Händen auf Plattenspieler. Und man vermag nicht sagen, wie viele Nadeln ich zerschlissen habe und seiner guten Platten ich dabei zu Bruch gebracht habe. Aber hey, scratchen musste sein. Und dann habe ich angefangen, mich in die Hip-Hop-Szene. Und dann wurden das meine Leute. Und spätestens einen Schulwechsel nutzte ich dann, um alles auf eine Karte zu setzen. Meinen Klamottenstil komplett auf weite Klamotten, Baseball-Caps. Ich habe mit meinen Haaren Sachen angestellt, von Farben über Muster und Rasieren und alle möglichen, was man sich vorstellen kann. Wallende Klamotten, Baggies, Hip-Hop war meine Welt. Und meine Jungs waren die Gangster. Das waren meine Freunde. Drogendealer, Einbrecher, Schieber, das waren meine Leute. Gangmitglieder, mit den Leuten war ich zusammen. Und die haben mich genommen, wie ich bin. Und das war cool. Hip-Hop war my life. Und meine ersten Euros verdiente ich mir als Plattendealer. Damals kam man nicht so schlecht dran an irgendwelche Records, aber es gab diese Kataloge, wo du Zeug bestellen konntest. Und an meiner Schule habe ich bis zu Umsatz von 1000 D-Mark im Monat gemacht. Mit Platten, die ich vertickt habe an der ganzen Schule. Was ich mir als Bonus rausgenommen habe, war, ich höre mir jeden Song mindestens einmal an, bevor ich die Platte weitergebe. Und irgendwann war ich sowas wie Shazam. Ich habe alle Songs gekannt, ich habe alles erkannt und ich habe auch ein Gespür gekriegt für Songs. Das, was mir DJ werden sollte, hat sich dann mit fast auch ergeben. Parallel dazu war aber weiter das Glaubensthema und das Ablehnungsthema ein Problem. Jetzt bist du natürlich auch noch in einer Kultur, die auf dem Thema Ablehnung aufbaut, weil Hip-Hop-Straße ist. Und natürlich war es für mich auch Abgrenzung. Also heute wird man natürlich, wenn man sich das anschaut, sagen, Peter, sehr pubertär. Du suchst dir den Stil raus, der möglichst hart ist, um damit dein christliches Elternhaus auf die Palme zu treiben. Und wahrscheinlich war es das. Wie viele Wörter mit F hält mein Vater aus, bevor er reinrennt und sagt, mach die Scheiße aus? Und ich war erstaunt, wie gut sein Englisch an der Stelle da auch funktioniert. Nein, das ist nicht wahr. Mein Papa spricht sehr, sehr gut und sehr fließend Englisch. Und wahrscheinlich war genau das der Punkt, dass ich wusste, er kann es gut und er wird genau hören, was da gerappt wird. Und das hat natürlich die Musik und vor allem, also Markenzeichen war für mich, eine Platte ist dann gut, wenn sie unten diesen Aufkleber drauf hat, Parental Advisory Explicit Lyrics. Denn an der Menge der Schimpfworte hat sich für mich die Qualität gemessen. Und dann dieser Glaubensbruch immer noch. Gott, was hast du vor? Gott, wenn ich mich dir hingeben würde, dann wird es schwierig. Und wisst ihr, was für mich ein durchgängiges Konzept meines Lebens war? Scham. Ich habe mich geschämt für mein Aussehen, ich habe mich geschämt für meine Herkunft, ich habe mich geschämt für meinen Freundeskreis, ich habe mich geschämt für mich, ich habe mich geschämt für den Glauben. Das war doch zusätzlich peinlich. Ist doch schon peinlich genug alles, jetzt das auch noch. Und dann kam die Zeit, wo Konfirmation war und meine Eltern hatten sich zu der Zeit umzugsbedingt so arrangiert, dass sie sonntags immer wieder in den Gottesdienst der Landeskirche gegangen sind. Und dann wurden meine ganzen Klassenkameraden in den Konfirmationsunterricht gerufen. Meine Eltern sagten, Peter, du bist nicht getauft, weil wir haben gedacht, das machst du mal selber, wenn du groß genug bist. Aber Konfirmationsunterricht finden wir richtig gut, weil das ist ein Jahr lang Bibeltraining. Also machen wir mit dem Pfarrer einen Deal. Du gehst das Jahr über Konfi und wirst nicht konfirmiert. Ich übersetze mal. Ein Jahr lang Konfi-Unterricht, dann kriegst du nicht mal Kohle für. Und dann haben die das durchgezogen, weil Konfirmation geht ja nicht, weil du müsstest dich ja taufen lassen, damit du konfirmiert wirst. Und Taufe bei der Konfirmation ging auch nicht in Ordnung. Also habe ich das durchgezogen, habe den kleinen Katechismus in- und auswendig gelernt. Und auswendig lernen war mir schon immer in die Wiege gelegt, lief. Und dann saß ich wieder in den Reihen und war wieder ausgekastet. Alle sind sie konfirmiert worden, ich saß drin, nicht der Peter. Das war die Botschaft meines Lebens. Nicht der Peter. Sportunterricht. Wer kommt in Gruppe? Nicht der Peter. Immer nicht der Peter. Und wisst ihr, was total verrückt ist? Und ich verstehe es gar nicht, aber auf was ich am meisten neidisch gelinst habe bei diesem Konfi-Abschluss, waren die Bibelverse, die alle gekriegt haben. Weil mein Verzweiflungsgrad mittlerweile so hoch war, mein Lebenswille so gesunken war, dass ich dachte, wie cool wäre das, wenn ich jetzt auch so ein Vers gekriegt hätte und Gott endlich zu mir spricht und mir etwas zuspricht. Dann habe ich fantasiert, diese tollen Bibelstellen, mein geliebtes Kind, ich habe dich je und je geliebt. Wenn sowas kommen würde und ich wüsste, er ist da, sein Lichthäkel ist auf mir und er sieht mich. Aber hey, ich war ja ausgekastet. Und dann kommt der Pfarrer, nachdem alles vorbei ist, zu mir und sagt, Peter, du hast ja nicht mitgemacht bei der Konfirmation, aber du warst im Unterricht. Schau mal, ich habe dir auch eine Urkunde gebastelt. Mit Bibelvers. Was für ein cooler Typ. Und ich dachte jetzt, Gott, jetzt dieser Vers, jetzt Turning Point, jetzt drehen wir es rum, jetzt. Und dann hat dieser Pfarrer offensichtlich in diesen Korb reingegriffen, wo es nur Hauptgewinne gibt, bis auf eine Niete. Und ich kriege wirklich die letzte Bibelstelle, die es gibt. Und es war für mich, als haut mir einer obendrauf noch, wenn ich schon am Boden liege. Wisst ihr so, geht's dir gut da unten? Gibt mir richtig einen mit. Und dieser Vers heißt Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Ich habe gedacht, Leute, leck mich doch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin der König der Scham. Ich schäme mich für alles. Bitte, was soll das? Und Leute, ich erzähle das jetzt und ich bin da ja drüber, aber in dem Moment, hey, das hat so, ich war so verzweifelt, weil ich dachte, ich kriege gar noch Spott ab. Ich schäme mich für alles. Ich sag dir, wäre Gott nicht da gewesen und hätte er nicht nach mir sich ausgestreckt, ich wäre weggerannt. Ich wusste, es muss sich was ändern. Die Hip-Hop-Szene war schon eine Flucht. Mein Freundeskreis mit den harten Jungs war die andere. Aber was sollte ich machen? Solange ich daheim lebte, gab es eine Hausregel, die ungebrochen war. Sonntags gehst du in den Gottesdienst. Wenn du nicht so schwer verletzt bist, dass du im Bett liegen musst, dann gehst du sonntags in den Gottesdienst. Und wie kam ich aus der Nummer raus? Und dann fragt mich ein Freund von der Schule, Peter, ich fahre da bei Stuttgart mit meiner Schwester seit neuestem wohin. Magst du da nicht sonntagmorgens mitkommen? Und mir war so, egal, Hauptsache weg. Plus Stuttgart hat sich gut angehört. Stadt, weg aus dem Mief, raus. Und wir fahren mit seiner Schwester und kommen an. Und ich sehe so ein klassisches Kirchengebäude und wir parken davor. Und ich denke, na, das ist ja mal richtig gut gelaufen. Vom Regen in die Traufe. Und ich komme in diese Kirche rein, klassische Kirchenbänke, aber vorne komplettes Bandsetting mit Schlagzeug. Die fangen an zu spielen, alle Leute stehen auf, fangen an zu klatschen. Ich dachte, wow, ich bin ein Sister Act. Ich kannte das nicht. Aber Leute, das hat mich, ich habe das erste Mal so Worship richtig erlebt. Und ich habe gemerkt, das macht was. Das ist stimmig, da ist Leben drin, da passen Worte zusammen mit der Musik, das ist kongruent. Und ich habe angefangen, da regelmäßig hinzugehen. Und wisst ihr, das ist ein bisschen das Problem, wenn ich euch ein bisschen in meine Geschichte reinnehme. Ich versuche, ein Narrativ zu finden. Ich vermute aber, Gott wird eines Tages seinen Arm um mich legen, wird sagen, Peter, du denkst, da war es, wo ich dich berührt habe? Nee, ich habe dich viel öfter berührt. Also ich glaube, Gottes Narrativ, also verzeiht mir, ich versuche es zu erklären. Aber parallel dazu, und das ist das Fiese mit Ablehnung. Ablehnung kriegst du nicht ohne weiteres wieder aus dir raus. Ablehnung ist eine fiese Sau und die hat wieder Haken. Und die versucht immer wieder nachzugreifen. Und wenn du dran ziehst, fängt die an, sich tiefer zu bohren. Immer tiefer und tiefer. Und jetzt war ich unterwegs und ich habe mich taufen lassen, bewusst. Und habe gesagt, Jesus, ich will mit dir riskieren. Und habe angefangen, mit meinen Jungs von der Straße dann zu teilen, was ich sonntags erlebt habe im Lobpreis. Und ihr wisst ja, das war cool. Weil da war Leben drin. Und für die war das gar kein Problem, weil ich ihnen so authentisch erzählt habe, wie es mir ging, war das für die stimmig. Ich habe plötzlich gemerkt, oh, ist gar nicht mehr peinlich, das ist ja interessant. Und trotzdem hat es mich immer wieder zurückgezogen. Bis zu dem Tag, an dem ich unbewusst und ungeplant ein Vollbad nehmen sollte. Und zwar ein ganz anderes, nicht ein Kaliumpermanganat. Ich war so am Boden in meiner Verzweiflung und Ablehnung, in meiner Hoffnungslosigkeit, wo mein Leben nur hingehen soll, dass ich mich entschied, und die Quelle war ja da, morgen werde ich bei einem Klassenkameraden alles einkaufen, was der an synthetischem Zeugs hat. Und dann schlage ich diesen Weg ein. Dann werfe ich Pillen und dann gucken wir mal, wo es dahin führt. Weil ich hatte nichts mehr zu verlieren, versteht ihr? So in meiner Wahrnehmung. Und besagter Freund hat mich noch einmal eingeladen und sagte, heute Abend ist ein Jugendhauskreis, kommst du mit? Und ich wundere mich, dass ich in der Lage nicht schon beim Wort Hauskreis schreiend weggerannt bin. Aber ich bin mit und ich komme in dieses Wohnzimmer dieses jungen Ehepaares und er hat eine Gitarre um den Hals, fängt an zu spielen und ich weiß nicht mehr, wie gut er gespielt hat und ob seine Gitarre richtig gestimmt war. Aber wie er anfängt zu spielen, spüre ich, wie sich die Atmosphäre im Raum verändert. Und ich merkte, wie ich immer unbeweglicher wurde und wie es anfing, in meinem ganzen Körper zu kribbeln. Und es war wie Strom, der durch mich durchfließt und es wurde mir warm. Und plötzlich spüre ich, wie der Heilige Geist körperlich auf mich kommt und mich berührt. Und die Gegenwart Gottes wurde immer stärker und stärker und ich merkte, wie er in den Raum kommt. Und als der Abend vorbei war, war ich so hackedicht. Ich war auf höchstem Level drauf, dass ich, und ich glaube, Gott hat mir an dem Abend das Leben gerettet, entschieden habe, wenn das mit Gott möglich ist, gibt es in meinem Leben keine Beziehung zu Drogen. Aber das brauche ich wieder und regelmäßig. Und wisst ihr, was für mich, glaube ich, so besonders war an diesem Erlebnis, in diesem Bad, in dieser Badewanne der Liebe Gottes? Ich habe gar nicht wahrgenommen, wie das den anderen in dem Raum ging. Gott kam in den Raum zu mir. Also Gott scheint den Schuss nicht gehört zu haben. Die Regel ist nicht der Peter. Zum Peter gehst du nicht. Und Gott geht da rein und sucht mich raus und berührt mich. Und wisst ihr, das ist für mich der Gamechanger gewesen. Er sieht mich. Er liebt mich. Er nimmt mich. Und dann habe ich angefangen, diese Gegenwart Gottes zu suchten. Und ich habe gemerkt, Anbetung ist für mich ein Ort, wo ich Gottes Gegenwart suchen kann. Und ich habe ihn gespürt und erlebt. Und ich habe angefangen, meinen Schulkameraden davon zu erzählen, dass man Gott körperlich erleben kann. Und habe angefangen, die in Gottesdienste einzuladen. Ich erinnere mich, mit einer Death-Metal-Band angefreundet. Richtig harte Jungs mit langen Haaren, richtig heftig drauf. Ich zitiere einen ihrer Songs. Wenn ich recht weiß, war das der Text. Und ich sage zu denen, hey Leute, was ihr echt mal erleben müsst, ist, dass Gott euch so richtig berührt. Kommt ihr am Sonntag mit in Gottesdienst? Und ich sage, ja. Und dann kommen die mit in Gottesdienst. Und ich sage ihnen noch als Regel, egal was passiert, ihr lasst das einfach mal zu. Weil Gott ist sehr lebendig und der Gottesdienst ist vorbei und ich suche die Jungs und die sind nicht mehr da. Und ich denke, ja, klar, die sind halt gegangen. Ja, und plötzlich höre ich ein Wimmern von unter den Stühlen und sehe die und ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich trügt, aber in meiner Erinnerung in Embryonalstellung unter den Stühlen kauernd, so von Gottes Liebe berührt worden, dass dies von den Stühlen gezogen hat und sie unter den Stühlen lagen. Komplett ohne christliche Sozialisierung, einfach nur, weil Gott das gemacht hat. Und ich wollte mehr davon. Und ich fing an, in den Jugendtreff dieser Gemeinde zu geben. War eine VM-Gemeinde übrigens, ganz spannenderweise. Und lernte dort zwei Jungs kennen. Und zu der Zeit war Hip-Hop so rar, dass du allein dich schon gecastet hast als Formation, nur weil es auch Hip-Hop war. Und wir haben sofort am ersten Abend zusammen angefangen zu rappen mit Beatbox. Und irgendwann kam ein einfaches Piano mit einem Sample dazu. Und dann haben wir angefangen zu rappen und hatten schon nach ein paar Monaten unseren ersten Auftritt in einem Jugendgottesdienst. Es gibt leider eine Videoaufnahme davon. Ich hätte sie euch gezeigt, aber müsst ihr euch dann töten. Wirklich, wenn ich es mir heute angucke, denke ich, dass man uns allein auf die Bühne gelassen hat. Das ist. Und trotzdem war da jemand drin und er sagte, oh, Jungs, Hammer, genau euch braucht's, ihr müsst zu uns kommen. Ich sage, was ist denn uns? Er sagte, ja, ich bin bei so einem Jugendding, das sind halt, das ist sowas wie ein Internat, aber für Schwererziehbare, die Eltern sind alle im Knast oder auf Drogen und die selber nehmen alle Drogen oder haben Schlägereien und letzte Woche wurde da ein Mädchen vergewaltigt und ihr würdet genau zu uns passen. Und wir drei waren, ja, hört sich gut an, das passt. Und haben gesagt, wir gehen dahin und spielen unsere Songs und spielen diese Show. Und plötzlich höre ich mich, wie ich das Mikrofon nehme und anfange zu predigen bei diesen schweren Kids. Und das ist eigentlich der Moment, wo du, ihr erinnert euch an Blues Brothers, wo die den Auftritt haben mit dem Käfig davor, falls scharfe und spitze Gegenstände fliegen. Das wäre eigentlich das gewesen. Und ich fange an und ich gebe zu, theologisch würde ich heute sagen, oh Gott, du bist echt lieb zu mir gewesen, dass du mir das hast durchgehen lassen. Würde ich heute nimmer predigen, aber ich sage Ihnen ungefähr, wenn ihr keinen Bock mehr auf Drogen habt und auf den ganzen Scheiß, sondern ihr wollt mal richtig high werden, dann braucht ihr den Heiligen Geist und dann braucht ihr Jesus. Und ich höre mir zu und denke, Peter, bist du verrückt? Was machst du? Und sprech weiter und hör, wie ich sag. Und wer von euch weg möchte von dem alten Leben und ein Leben mit Jesus beginnen möchte, der kommt jetzt vor an die Bühne. Und die Hälfte vom Publikum rennt an die Bühne vor. Ich dachte, die haben die Frage falsch verstanden. Und die haben gesagt, ja, wir wollen ein Leben mit Jesus anfangen, das wollen wir. Und wir haben Leute losgeschickt in der Nacht, die Bibeln von überall her besorgt haben, weil das waren Jugendliche, die haben noch nie eine Bibel besessen. Und am nächsten Tag organisierten wir einen eigenen Gottesdienst nur für diese schwer erziehbaren Kids. Wir haben die Sozialpädagogen von denen bequatscht, Busse zu organisieren, um die mit Bussen in die Gemeinde zu karren, um speziell einen Gottesdienst für die zu machen. Und über mehrere Monate bin ich regelmäßig zu denen gefahren, um mit ihnen noch zusammen über Jesus zu sprechen und Gemeinschaft zu haben. Unglaublich. Und dann ging das weiter. Und irgendwann, ein paar Plattenverträge und Musikvideos später, wurde die Musik zu meinem Beruf. Und ich war mit dieser Band über viele Jahre beruflich unterwegs. Wir haben Festivals gespielt, mehrere hundert Konzerte gespielt, waren wirklich mit den Größen der Musikszene auch international zusammen unterwegs. Und wisst ihr, was so verrückt ist, wenn ich heute dran denke? Gerade konservative Gläubige hätten gesagt, Peter, Hip-Hop ist so klar für dich ein Rebellionsmittel. Um gegen dein Elternhaus und deine gebrochene Kindheit zu rebellieren, das Erste, was Gott dir mal sagen würde, ist, gib das mit dem Hip-Hop ab, weil das ist nicht okay. Und wisst ihr, was Gott macht? Weil er nett ist. Er sagt, oder ich mache aus Peter einen der ersten Hip-Hop-DJs Deutschlands, der für Jesus steht. Und wir machen das Ding und das Ding geht durch die Decke. Und wir erleben, wie Menschen sich bekehren, wie Menschen frei werden von Drogen, wie Menschen ihr Leben rumdrehen, wie Menschen anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein und er sie frei macht. Aber die alte Sau der Ablehnung, die war noch da. Weil wisst ihr, was passiert, wenn jemand, der abgelehnt ist, plötzlich Erfolg hat auf der Bühne und bejubelt wird? Du spürst das, gell? Da wirst du ganz schlimm arrogant. Das war wirklich. Ich habe ja alte Videoaufnahmen von mir. Und ich sehe mich da ja. Und das ist schon so, manchmal sagen Leute zu mir, hey Peter, ich kenne dich noch, ich war mal beim Konzert von dir vor 30 Jahren. Und dann denke ich manchmal, sollte ich proaktiv sagen, es tut mir leid. weil das gekippt ist und weil auch Rachegedanken in mir drin waren, weil mit dem Erfolg auch kam. Und jetzt zeige ich euch allen, die ihr mich geschnitten habt, was ich kann. Und da war ein nächstes Ding, wo Gott dran musste. Und er ist dran gegangen. Und seine Hand war so liebevoll. Manchmal hat es auch wehgetan. Aber über Jahrzehnte, über Jahre, über lange Zeit ist er dran gegangen und hat mir gezeigt, dass die Lügen und die Festsetzungen, dieses aus dir wird nichts werden, nicht wahr sind. Er schenkte mir zu einem überraschend frühen Zeitpunkt meine Traumfrau, mit der ich jetzt seit 29 Jahren verheiratet sein darf und heute noch mehr sagen würde als je zuvor, ja, ich will. Leute, es hat nicht gestimmt, dass ich hässlich war. Aber meine Augen sahen es immer noch. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich, und das ist vielleicht erst 10 Jahre her, einen Vortrag gebe, wo ich meine Lebensgeschichte erzähle und eine Frau auf mich zukommt, um mich rumläuft mit ganz nahem Abstand und ich dachte, was willst du von mir? Und sie schaut mich an und sagt, Herr Statz, ich habe gerade Ihren Vortrag gehört, das ist sehr interessant. Sage ich, ja, das ist ja schön, dass das interessant ist. Ja, wissen Sie, ich bin Hautärztin und Sie haben ja gar keine Narben. Und ich dachte, oh, ich habe keine Narben. Leute, könnt ihr euch das vorstellen, in mir drin war so der Filter, du bist hässlich, dass ich nicht mal gesehen habe, dass meine Neurodermitis weggegangen ist. Und als ich das einigermaßen kapiert habe, habe ich nicht mal eins und eins zusammenzählen können, dass mit den Riesenwunden, die ich hatte, überall Narben sein müssten. Und ich habe keine Narben. Und das zeigt mir was über diese Filter, die wir vor Augen haben. Leute, wenn du einer Lüge glaubst, dann wird die zu deiner Wahrheit. Und dann ist der Filter da, du bist hässlich, sogar wenn du der schönste Mensch der Welt bist. Das hilft dir nicht. Und Gott hat auch daran dürfen. Und durfte das bei mir drehen und durfte da mich auch eine Wende erleben lassen. Wichtig und ein echter Schlüssel war, ich musste loslassen. Ich musste meine Wut loslassen, meine Enttäuschung. Ich musste alte Glaubenssätze loslassen. Aus dir wird nichts werden. Ich musste mich mal dringend mit Gott unterhalten, wegen diesen einen Gebets. Zieh dein Ding durch und halt mich da raus. Und musste sagen, es tut mir leid, das war furchtbar. Und musste alles auf eine Karte setzen und musste sagen, nein Gott, ich vertraue mich dir an und mach du, was du möchtest mit meinem Leben. Es wurde nicht ein fremdes Land, es wurden mehrere Länder. Und es wurde Hip-Hop. Und es wurde kein schlechtes Casting, sondern es wurde meine Traumfrau. Wisst ihr was? Gott ist wirklich nett. Und Gott ist so anders. Und dieses Image, das wir haben, wenn wir falsche Glaubenssätze haben, stimmt nicht. Aber ich musste Altes loslassen. Ich musste den Schmerz loslassen. Ich musste auch meine Identität aus Schmerz und Scham loslassen. Wisst ihr, das Gemeine ist, Krankheit wird manchmal zu unserer Identität. Denn du kriegst ja auch Mitleid damit. Und damit weißt du auch, wer du bist. Und das loszulassen und ganz das Neue anzunehmen. Nadine, würdest du mal kurz mir helfen, bitte? Oh, mal kurz zu mir auf die Bühne kommen. Es war so schlau, dass du fragst, mit was? Oh, cool, ich bin total fies, ich sag's nicht. So, Nadine, schön, dass du da bist. Nadine, ich hätte gern, dass du einfach nur, weil ich eine faule Sau bin, es nicht allein machen möchte, mit beiden Händen mal das da hochhebst. So, jetzt mal gucken, wie lang ihr zählt mit. Das wird langsam schwer, ne? Ja, das stimmt, das ist natürlich. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist schon ziemlich cool, das Rednerpult, das du hast, aber eigentlich habe ich für dich das hier. Und da ist übrigens was drauf, was für dich auch ganz wichtig ist, weil du bist Sängerin, ein Mikrofon, guck mal. Nimm doch mal das da hier. Ah. Ich weiß, ihr seid alle nicht blöd. Das ist sehr simpel. Dankeschön, Nadine. Manchmal versuch mal, ob du mit einer Hand das und mit der anderen das halten kannst. Geht schon, aber ist es angenehm? Und könnte sein, das Mikro fällt irgendwann runter. Ich danke dir, Nadine. Vielen, vielen Dank. Es ist lieb, dass du mir geholfen hast. Dankeschön. Das ist der Nachteil bei so bildlichen Metaphern, die sind natürlich denkbar einfach. Trotzdem hilft es uns manchmal, es nochmal zu sehen. Um das Neue zu empfangen, musst du das Alte loslassen. Sie kann nicht danach greifen, wenn sie das hält. Noch dazu ist das wirklich, ihr unterschätzt das. Das ist relativ unangenehm zu halten. Und wir versuchen es im Leben mit beidem, wisst ihr? Weil dann muss ich nichts loslassen, aber wir können beides nicht richtig halten. Was darauf liegt, wird runterfallen. Was darauf liegt, wird irgendwann runterfallen. Und es ist nur Schmerz. Anstatt das zu nehmen, was Gott dir hat. Und ich möchte euch das mitgeben. Ich möchte dir das mitgeben. Vertrau Gott. Ich glaube, es gibt immer wieder in unserem Leben Momente, wo er sagt, ich habe etwas Gutes, Neues für dich. Vertrau mir und lass das Alte los, damit du das Neue empfangen kannst. Aber lass es auch ganz los. Und vertrau mir ganz. Und vertrau, dass das Geschenk gut ist. Und wisst ihr was? Ich habe es ja jetzt kapiert gehabt. Meine Berufung ist, auf der Bühne unterwegs zu sein und Musik zu machen. Und plötzlich kommt Gott um die Ecke nach vielen Jahren und sagt, und die Geschichte wäre eine andere, Peter, das mit der Musik ist jetzt in der Form so nicht mehr das Thema. Und wisst ihr was? Das hat wehgetan. Weil ich habe das echt gern gemacht. Vielleicht seht ihr bei mir ein bisschen das Funkeln in den Augen, als ich von der Musik erzählt habe. Und dann kommt mein damaliger Mentor um die Ecke und sagt, Peter, könnte es sein, dass es für dich jetzt dran wäre, auf die Bibelschule zu gehen und Pastor zu werden? Und ich denke, nee, weil hast du den Schuss nicht gehört, ich bin doch. Und er sagt, ja, warte mal, Peter, nicht so schnell. Du und Mimi betet mal 2 Monate drüber und fragt mal Gott, was er dazu meint. Und wir fragen Gott und Gott sagt, ja, Bibelschule, Pastor, mach mal. Das war loslassen, was Neues empfangen. Und ich war 16 Jahre lang Pastor in dieser Gemeinde. Und dann hören Mimi und ich, und jetzt lasst ihr auch hier wieder los. Ich habe wieder was Neues mit euch vor. Und diesmal war Gott dann ganz spezifisch. Wir haben gesagt, ja, was denn? Und dann hat er gesagt, was Neues. Und durften wir wissen, was? Nee, erst lasst ihr das Alte los. Und dann haben wir gekündigt und dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht und wurde systemischer Berater. Und es war auch wieder loslassen. Und dann dachte ich, naja, jetzt bin ich die nächsten 10 Jahre systemischer Berater und zwar nur das. Und jetzt gibt es aktuell schon wieder die Frage, ob es darum geht, was loszulassen und was Neues zu ergreifen. Und Leute, der Punkt ist der, vertraust du Gott, dass er einen guten Plan hat? Es geht nicht darum, dass du deine Geschichte schreibst. Es geht darum, vertraust du dich ihm an? Und ich habe es kapiert, Leute. Ich habe gesagt, Gott, zieh dein Ding durch und lass mich bitte Teil davon sein. Das ist mein Gebet. Und wo er mich einsetzt, ist doch seine Sache. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wo immer er es tut, ist gut. Warum? Weil er gut ist und weil er mich kennt und weil er mich liebt und weil er mich immer wieder findet und berührt. Und weil in dem Moment, wo ich dachte, ich krieg eine Niete, Gottes Berufung in mich reingesprochen wird. Und ich erinnerte mich nach Jahren an diesen Bibelvers von Konfi und merkte, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle daran glauben, ist mein Motto. 116. In Amerika gibt es mittlerweile eine Bewegung, die heißt so. Für Römer 1, Vers 16. Unashamed, ich schäme mich nicht. Leute, ich bin so froh, dass ich heute mit Gott unterwegs sein kann und sage, ich schäme mich nicht. Vielleicht bin ich sogar manchmal unverschämt. Aber ich will auf ihn schauen und wissen, was er vorhat und das gebe ich dir mit. Wo immer du in deinem Leben stehst, vertrau dich ihm an. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Egal, wie deine Vergangenheit aussah, egal, welche Namen dir gegeben wurden, egal, welche Stigmata dir vergeben wurden, wenn er mit was Neuem kommt, kannst du das Alte weglassen und er heilt auch. Ja, will die Vergangenheit einen zurückziehen? Na sicher, wir sind ja konditioniert. Muss ich das zulassen? Auf gar keinen Fall. Denn ich kann für Jesus unterwegs sein, mit ihm unterwegs sein und er liebt mich. Und Holger und Co., ihr dürft gern schon auf die Bühne kommen. Und ja, was für mich der Gamechanger ist, und da tatsächlich nochmal die von euch, die auf der Gemeindefreizeit dabei waren, verstehen jetzt vielleicht auch mit meiner Geschichte umso mehr, warum mir unsere königliche Kultur, Lebensstil so wichtig ist, weil er uns aus Scham erhöht in sein Königliches hinein. Und heute kann ich aus ganzem Herzen und mit Begeisterung singen, beten und schreien zu mir und zu anderen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich rufe es in den Livestream rein. Du sitzt jetzt in deinem Wohnzimmer oder du hörst den Podcast und ich frage dich, glaubst du das? Darum geht's, ob du das glaubst, dass dieser Jesus da ist und dass er die Scham wegnehmen möchte, um dir seine Krone zu geben. Lass das Alte los und nimm das Neue. Aber was, wenn ich scheitere? Ich sage euch nein. Ich glaube, dieser Jesus ist mein Leuchtturm im Sturm. Und ich werde nicht Schiffbruch erleiden. Und ich werde nicht die Klippen anfahren und nicht drauf auflaufen, weil er mich rettet. Und das glaube ich. Und dafür stehe ich. Und ich danke dir, Jesus. Und ich bitte dich, komm du jetzt auch und gießt du aus. Und lass du alte Scham, alte Schande und Schmerz verblassen im Glanz deiner Liebe. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und berühr du. Auch jetzt online. Herr, du bist nicht auf Raum und Zeit angewiesen. Ich bitte dich, komm du jetzt und fall du mit deiner Gnade und sprich Erwählung, Zusage aus und beende Lügengebilde. Denn du, Jesus, bist Herr. Und du, unser Vater im Himmel, du bist groß. Und Heiliger Geist, wir lieben es, dich als Beistand zu haben. Danke, Jesus. Doubts.